brauche ich das jetzt eigentlich? Warum mache ich das jetzt eigentlich?
Was bedeutet Lebensstandard für dich ganz persönlich?
Dass man häufig den Lebensstandard irgendwann hochlevelt, aber trotzdem das Sparen vergisst.
Hallo Anna.
Hallo Annabelle.
Hi und herzlich willkommen bei Manifestation. Heute wollen Anna und ich gemeinsam über ein bestimmtes Thema reden, was vielleicht die ein oder andere von euch, gerade wenn ihr schon ein bisschen länger im Berufsleben seid und ihr merkt, euer Einkommen verändert sich im Positiven nach oben, beschäftigt. Nämlich, wie das eigentlich ist mit dem steigenden Konsumdruck bei steigendem Einkommen und dass sich das vielleicht nicht immer so anfühlt, wenn man mehr Geld verdient als vor 5 Jahren, dass man mehr Freiheit hat, sondern vielleicht auch das Gefühl hat, naja, jetzt kann ich natürlich auch viel mehr Geld ausgeben und das gar nicht unbedingt bedeutet, dass man dadurch mehr Erspartes hat als vorher.
Ja.
Ich glaube, das ist ein total wichtiges Thema und ich weiß nicht, vielleicht hast du da ja auch schon selber deine Erfahrung mit gemacht.
Ja.
Genau. Ja, lass uns da einfach mal reinstarten.
Auf jeden Fall.
Wie ist das denn bei dir? Was bedeutet Lebensstandard für dich ganz persönlich?
Ganz lustig. Früher habe ich das immer für mich so definiert, ich möchte mal so reich werden, in Anführungszeichen, dass ich im Supermarkt nicht auf die Preise achten muss und mir halt Bio-Lebensmittel kaufen kann, dass ich auf den Markt einkaufen gehen kann. Mhm. Also, dass ich wirklich so qualitativ hochwertige Nahrung mir leisten kann. Kommt wahrscheinlich auch daher, dass ich da ja einfach sehr viel Fokus früher auf das Thema hatte. Also, es war einfach so, was mich immer sehr viel geprägt hat, also weil ich auch früh angefangen habe, vegetarisch zu essen und dann auch über den Kraftsport, so in diese gesundheitsorientierte, proteinreiche Ernährung gegangen bin. Also Essen war immer so ein Thema für mich und habe ich immer gesagt, okay, wenn ich mal arbeite, dann möchte ich mir auf jeden Fall jedes Essen leisten können, dass ich da nicht sparen muss. Also würde ich heute als einen Teil weiterhin vom Lebensstandard sehen. Ich finde, Wohnen geht mittlerweile darüber hinaus, dass es warm ist, man ein Bett hat und ja, irgendwie einen Platz hat, wo man schlafen kann. Das war ja vielleicht noch so studiumsmäßig, worauf man geachtet hat, dass es nicht schimmelt, dass die Nachbarn nicht dauerhaft Party machen. Also da würde ich sagen, da sind meine Ansprüche auf jeden Fall gestiegen, dass man gemütlich, entspannt leben kann. Ja, ansonsten ist es irgendwie schwer zu greifen, das Wort, ne? Lebensstandard. Also ich glaube, das ist sehr vielschichtig. Hast du so Aspekte, die direkt im Kopf die dir in den Kopf kommen?
Ja, also grundsätzlich war für mich immer dieses, dass Geld kein Kopfschmerzthema ist. Also, dass ich halt weiß, ich muss gar nicht unbedingt reich sein, sondern dass ich halt weiß, Einkommen ist nichts, wo ich das Gefühl habe, es ist zu wenig, es limitiert mich, sondern es ist halt kein Kopfschmerzthema. Ich muss nicht darüber nachdenken, ob mein Kind ein Hobby machen kann oder nicht, ob es mitfahren kann auf irgendeine Klassenfahrt oder nicht, ob wir jetzt eine neue Winterjacke kaufen können oder nicht, wenn sie gerade nötig ist, sondern dass das halt einfach dass wir trotzdem bewusste Konsumentscheidungen treffen, aber dass wir halt quasi in Momenten, wo Sachen benötigt werden, einfach die Möglichkeit haben, sie anzuschaffen.
Ja.
Genau, und grundsätzlich bin ich da bei den Lebensmitteln auch bei dir. Also ich bin auch tendenziell, also für mich ist es so gut, ich esse jetzt ja nicht vegetarisch, aber für mich ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, den ich mir jetzt früher nicht erlaubt hätte, da habe ich dann eher vegetarisch gegessen, als dass ich billiges Fleisch gekauft habe. Und jetzt ist für mich einfach so ein Punkt, dass ich weiß, ich kann halt Fleisch kaufen von einem Direktvertrieb, wo ich weiß, die machen das alles vor Ort auf dem Hof, ohne Transport, ohne Tüdelüdelü und unter bestimmten Standards.
Ja.
Und dann habe ich natürlich signifikant mehr Geld ausgegeben, als ich das wahrscheinlich im Supermarkt oder tatsächlich im Discounter getan hätte. Aber ich habe eine bewusste Konsumentscheidung getroffen und ich habe die auch getroffen, also natürlich auch im Verhältnis, dass ich jetzt nicht jeden Tag was habe, aber ich habe das in meinen Maßstäben getroffen und kann das, weil es mich nicht in eine problematische Situation bringt.
Ja.
Genau, und das tatsächlich zum Beispiel auch bei Kaffeebohnen so.
Oh ja, das ist auch bei mir ein großes Thema. Guter Kaffee, fair.
Genau. Und auch fair, genau, vor allen Dingen fair, das ist natürlich wesentlich teurer, also wirklich wesentlich teurer als konventionell verarbeiteter Kaffee. Und das ist auch zum Beispiel eine Sache, wo ich weiß, dass das ein Luxus ist und dass es unser Lebensstandard ist, aber dass wir das priorisieren.
Ja, ich glaube, priorisieren, das ist das richtige Stichwort, dass es dabei geht, dass man sich selber überlegt, welche Bereiche sind mir wichtig und wo möchte ich einen Standard aufbauen. Und dass es schnell auch hier wieder in eine falsche Richtung gehen kann, wenn man denkt, man muss jeden Bereich seines Lebens ins Unermessliche hochleveln und eigentlich gar nicht weiß, wo man damit hin will. Mhm. Ich glaube, dass unser soziales Umfeld, in dem wir uns befinden, da ausschlaggebend ist.
Ja, voll.
Man sagt ja auch so, die 5 Menschen, mit denen man sich am meisten im Leben umgibt, dass die auch prägen, wie man denkt, wie man ist, wie man fühlt. Und ich glaube, das ist auch in Bezug auf Lebensstandard ganz klar so, weil wir ja immer so eine Peer-Group haben, an denen wir uns orientieren. Ne? Wie ist meine Familie? Erstmal, wie bin ich aufgewachsen?
Ja.
Welcher sozialen oder welcher Schicht in dem Sinne, auch wenn das für jemanden ein schwieriger Begriff ist, aber ne, wo kommt man her? Mit wie viel Geld ist man aufgewachsen?
Ja, welches soziale Umfeld?
Genau, wie ist das eigentlich, wie ist das eigentlich das Milieu, in dem man aufgewachsen ist? Mit viel oder wenig Geld, mit Überfluss oder mit Mangel? Mhm. Und dann aber auch, ne, wie ist der Bildungsweg geworden? Also welchen Schulabschluss, welche Ausbildung oder welches Studium habe ich gemacht und mit welchen Menschen bin ich dann in Kontakt gekommen, wer sind jetzt so meine Freunde, das ist ja maßgeblich, ne? Und danach definiert man ja auch eigentlich seinen Lebensstandard.
Ja, das ist auch so. Was ich da super interessant finde, habe ich nämlich tatsächlich auch schon mal drüber gesprochen in meinem Freundeskreis, weil wir da sehr unterschiedlichen Background haben. Ja. Ich meine, ich habe das auch schon mal in einer Folge besprochen, als es darum ging, wie das eigentlich ist, wenn man in eine Partnerschaft kommt aus unterschiedlichem Upbringing.
Oh ja.
Und wir haben da nämlich auch drüber gesprochen, dass ich habe einen Freund, der halt ähnlich wie ich aus einem Umfeld kommt, was so gut bürgerlich akademisch war und wo ich zumindest, also im Nachhinein natürlich weiß, dass es auch mal Zeiten gab, die halt weniger üppig waren als andere, aber im Großen und Ganzen das halt für mich nie eine Rolle gespielt hat als Kind. Mhm. Und dann halt eher sowas war wie, naja, wir können halt nicht in Urlaub fahren 2 Wochen im Sommer und dann noch in Herbstferien fliegen in den Urlaub, dann müssen wir mit dem Zug fahren oder so. Also solche Entscheidungen wurden dann getroffen, aber das sind ja trotzdem Luxusentscheidungen, die da getroffen worden sind. Budgetentscheidungen, die getroffen worden sind, aber da ging es ja nie um die Frage ja oder nein, sondern nur wie.
Ja.
Genau, und ich habe da nie Mangel erfahren und wir haben uns darüber unterhalten, dass wir mit ganz anderem Druck erwachsen geworden sind, nämlich irgendwie mit dem Druck, den Standard halten zu müssen. Und das ist, glaube ich, das fühlt sich auch manchmal anstrengend an, gerade wenn man vielleicht auch eine andere Karriereentscheidung trifft als die Eltern, die getroffen haben. Dieses Gefühl zu haben, okay, naja, ich bin ja einen gewissen Standard gewohnt und meiner, würde ich sagen, ist ja noch relativ durchschnittlich. Also es ist ja das, was viele, also ich bin jetzt hier, komme jetzt nicht aus reichem Hause mit geerbtem Geld, sage ich jetzt mal, sondern es ist ja halt einfach relativ basic Standard-Akademiker-Eltern. So. Und trotzdem diesen Standard wieder zu erreichen, ist halt total schwierig, wenn du aus dieser Gruppe oder aus dieser gesellschaftlichen Schicht kommst, weil die haben ja zum Beispiel alle Eigentumswohnungen oder Häuser. Wie willst du das da machen?
Ja.
So, und das hat ja gar nichts damit zu tun, dass mein Standard grundsätzlich drunter ist, sondern dass der eigentlich höher sein müsste, um das Gleiche zu erreichen.
Verstehe ich, ja.
Und das ist auch manchmal irgendwie, vor allen Dingen, wenn man das vergleicht mit den Themen, die halt zum Beispiel mein Partner oder auch Freundinnen von mir, die halt eben aus sehr viel weniger einkommensstarken Background kommen, mit was für Themen die konfrontiert sind, irgendwie ein ganz anderer Blickwinkel. Also die haben eher so dieses, ich möchte es besser haben als
meine Eltern. Ich glaube, da würde ich mich auch einreihen.
Aber das ist halt ein sehr dehnbarer Begriff, sage ich mal. Aber wenn du halt schon wenn du weißt, okay, uns ging es gut, da hinzukommen und das zu securen, ist manchmal auch ist mit richtig viel Druck irgendwie auch verbunden.
Kann ich verstehen. Ich glaube, irgendwas, was man schon kennt und hat erhalten, finde ich auch immer, das fühlt sich nicht nach einem richtigen Ziel an. Dann fühlt es sich dann, weil wenn du es nicht erreichst, fühlt es sich an, als würde dir was weggenommen werden. Mhm. Versus, was du nie hattest, kannst du nicht vermissen. Du kommst vielleicht leichter darüber hinaus. Zum Beispiel, weil ich schon einen anderen Schulabschluss habe jetzt als meine Eltern. Das heißt, ich habe ja jetzt andere Möglichkeiten. Das heißt, mir fällt es leichter, darüber hinauszuschießen, in dem Sinne, was ich schon kenne, was jetzt auch nicht schlecht war. Also war jetzt nicht, dass wir zu wenig hatten. Aber wir haben zum Beispiel, wir haben nur einen kurzen Ausflug gemacht. Wir waren nie weit weg, wir sind nie geflogen. Solche Sachen zum Beispiel. Das ist jetzt mal so eine kleine Sache. Das heißt, es ist leichter, etwas Neues zu erreichen, als etwas bestehen zu halten. Das fühlt sich vielleicht ein bisschen hamsterradmäßig an, oder? So auf der Stelle drin, wo man muss einfach ganz viel Energie darauf aufwenden, nicht weiterzukommen, sondern immer auf der Stelle zu bleiben und nicht abgehängt zu werden, vielleicht so.
Ja, genau. Also vor allen Dingen ist es halt auch, ich fand es total krass, als ich angefangen habe zu studieren und dann ja selber für mich einkaufen musste und ein deutlich limitierteres Budget hatte als vorher und ich ja aber gewohnt war, bestimmte Produkte einzukaufen. Also ich komme ja aus so einem Veggie-Bio-Haushalt und meine Mamas erzähle ich immer ganz gerne, weil das so lustig ist, finde ich irgendwie. Es gab ja eine Phase Anfang der 2000er, wo es noch nicht so Bio-Ketten gab, also so Biomärkte so.
Ja.
Oder auch der normale Supermarkt oder Discounter ja nicht wirklich Bio-Produkte hatte. Das war ja, hat sich ja erst entwickelt in den letzten 20 Jahren, sage ich jetzt mal. Und meine Mutter ist aber immer schon früh in den 2000ern immer in den Bioladen gegangen und hat dann solche Sachen gekauft, wie diese Aufstriche, die man jetzt, also die ja fast jeder zu Hause hat, also diese, so, und das hatten wir halt alles immer schon. Und ich bin damit aufgewachsen, Bio-Produkte zu kaufen. Es war für mich ganz normal, dass wir Bio-Fleisch zu Hause hatten, wenn wir das dann hatten. Also wir haben es quasi nie gegessen, aber wenn dann mal Weihnachten war und war, dann war es immer Bio. Gab nie was anderes. Wir hatten immer Bio-Eier, wir hatten Bio-Milchprodukte, immer, immer, immer. Und da gab es keine Ausnahmen von.
Ja.
Und dann bin ich ausgezogen und hatte dieses limitierte Budget und dann sich wieder umzustellen auf einen auf Lebensmittel, wo dir ja immer gesagt wurde, das ist schlecht, weil es ist, hat das und das Label nicht, ist total herausfordernd für mich gewesen.
Ja, klar, weil du so eine Wertung auch mitbekommst.
Ja, und weil ich
das einschätzen soll.
Genau, und ich wusste ja zum Beispiel, also jetzt Beispiel Eier, ich wusste ja, was die Haltungsbedingungen sind von schlechteren Eiern. Und das ist dann, da habe ich dann auch voll das moralische Problem auch irgendwie mit gehabt.
Ja, verstehe ich.
Aber musste ja solche Konsumentscheidungen treffen, wenn ich sie dann mal brauchte und habe dann halt auch immer versucht, weniger zu essen, aber es war schon schwierig für mich. Also es war also weniger von den Produkten, wo ich moralisches Problem mit hatte, nicht weniger in general. So.
Nee, ich
aber das ist halt schon irgendwie was, wo ich gemerkt habe, das fordert mich halt total heraus, weil ich so einen gewissen Standard gewohnt bin und jetzt eine Phase in meinem Leben habe, wo ich den nicht halten kann, weil ich in einer Ausbildungssituation bin.
Das heißt, du hast das dann auch gemerkt, richtig? Also, dass du jetzt einen ganz anderen Lebensstandard hast als in deiner Ausbildungsphase. Also da wurdest du jetzt nicht, also nicht alles aufgeglichen, dass das alles von den Eltern bekommen hast, sondern dann standest du schon auf eigenen Beinen und musstest.
Ja, ich musste, genau. Und alles, was ich halt extra haben wollte, habe ich dann für gearbeitet. Ne?
Ja.
Also es war jetzt nicht so, dass ich da...
Ja.
Es gibt ja durchaus auch das Szenario, dass deine Eltern dann dir alles finanzieren. Das war jetzt bei mir nicht so. Also was ich auch gut finde.
Ja.
Weil ich glaube, dass das auch sehr wertvoll ist, wenn du lernst, dein eigenes Einkommen zu generieren.
Total.
Und verstehst, was Geld für einen Wert hat.
Ja, das ist ein richtiger Lerneffekt.
Und ich habe jetzt ja, also ich glaube, es ist noch was anderes, wenn man jetzt was studiert, wo man halt extrem eingebunden ist. Aber ich habe ja jetzt nichts studiert, was halt extrem eingeschränkt war von meinem zeitlichen Rahmen. Deswegen konnte ich immer ganz gut nebenbei arbeiten. Aber ja, fand ich schon krass. Und ich merke jetzt, also jetzt ist es natürlich nicht mehr so. Aber ich merke trotzdem manchmal auch, wenn wir zu zweit drüber reden, wie manchmal, also bei mir jetzt nicht, aber auch bei meinem Partner, dieses Selbstverständnis noch nicht angekommen ist.
Ja, genau, das wollte ich nämlich auch nochmal fragen. Was hast du dir in der Ausbildung, im Studium gewünscht für später, was heute für dich vielleicht selbstverständlich ist? Kannst du mal so zurückdenken, was du dir eigentlich an Lebensstandard gewünscht hast und was du jetzt hast und das vielleicht noch gar nicht so bewusst wahrgenommen hast?
Also wie gesagt, dieses, dass ich einfach, also bestes Beispiel, meine Winterjacke ist kaputt gegangen vor ein paar Wochen.
Ja.
Also so zwischen den Tagen, glaube ich, sogar richtig unnötig. Und früher wäre es etwas gewesen, was ich mir gewünscht hätte zum Geburtstag, zu Weihnachten und so weiter und so fort. Oder etwas, wo ich halt hätte drauf sparen müssen, so, weil es halt nicht drin gewesen wäre, einfach mal für über 100 Euro mal eben irgendein Kleidungsstück zu kaufen, auch wenn man es braucht. Und das habe ich dann einfach bestellt und wir haben trotzdem noch Geld auf dem Konto.
Wow.
So. Und das war voll, also das war so ein Moment, wo ich dachte, ach ja krass, stimmt, das ist ja, ich bin jetzt ja groß.
Ja.
Wir verdienen ja beide unser eigenes Geld und das geht jetzt halt einfach mal.
Ja.
Und das war schon ganz nice. Und da hatte ich auch so eine Erkenntnis, dass ich dachte, ach ja, krass, okay, das geht jetzt einfach. Ich kann das jetzt einfach überweisen, ich kann das jetzt einfach kaufen und es bringt mich nicht in Not am Ende des Monats, weil das Geld ist einfach da und ich habe schon dafür gesorgt, dass dieser Puffer da ist.
Voll. Ja, total. Ich finde, es sind auch so, ganz wichtiger Punkt sind auch so Events, also jetzt gar nicht, was das tägliche Leben betrifft, aber dass man einfach überall dabei sein kann, wo man dabei sein möchte. Wenn dich eine Freundin fragt, kommst du mit auf das Konzert, das ist vielleicht nicht in deiner Stadt, das heißt, vielleicht muss man sogar mit dem Zug anreisen, ICE, dann musst du vielleicht noch übernachten oder jetzt einfach so eine Girls Trip, irgendwie solche Sachen, wo du einfach mal sagen kannst, oder Wellness, man muss nicht überlegen, kann man sich's leisten, was macht man noch diesen Monat, sondern man kann einfach entscheiden, worauf man Lust hat. Das ist eine richtig krasse Freiheit, die man so im Studium ja nicht hatte.
Nee, das ist so.
Da musste man darauf hinsparen, musste rechtzeitig planen, vielleicht noch doch mal die Eltern fragen, ob die einem was auslegen können. Oder wie ich es gemacht habe, mir von mir selber Geld leihen. Ich bin richtig die Miese. Ich habe mir nie was zurückgegeben. Ich habe mir nur genommen. Sie nimmt, aber gibt nie wieder zurück. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, weil es du ja auch am Anfang meintest, dass man häufig den Lebensstandard irgendwann hochlevelt, aber trotzdem das Sparen vergisst.
Ja.
Das ist so ein bisschen das Thema. Und warum ist das wohl so?
Naja, ich glaube, dass erstmal so ein bisschen dieses Gefühl entsteht von jetzt kann ich mir das alles leisten und dass man dann schnell den Überblick verliert.
Mhm.
Also, dass man dann erstmal ausgibt, weil es sich so viel mehr anfühlt, aber es sich dann trotzdem läppert.
Ich glaube, das ist ein bisschen dieser Effekt so aus dem Mangel heraus, ne? Wenn man halt immer wenig hatte, ne? Direkt erstes Gehalt oder erste Gehaltserhöhung oder Jobsprung, du hast auf einmal mehr und du bist so, weißt du, wie so nach einer Diät, du kannst wieder alles essen oder so, Fasten brechen oder so, dieses Völlerei nach einem Verzicht.
Ja,
voll. Ich glaube, das ist es ein bisschen, ne? Dass man erstmal sagt, oh mein Gott, ich habe jetzt so lange mich immer wieder restriktieren müssen, jetzt will ich doch einfach auch mal nur leben, nicht hier schon wieder sparen. Dass man denkt so, ich will doch nicht jetzt in diesem restriktiven Mindset bleiben, nur für irgendwas, was später ist, was man noch nicht greifen kann.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt ist das sicherlich auch in Ordnung, also zu sagen, ein Teil des neu gewonnenen Budgets für sowas eben zu nutzen.
Ja.
Aber ich finde, man darf einfach dabei nicht vergessen, dass man natürlich dann auch seine Sparrate erhöhen kann und sollte.
Mhm.
Weil wir ja sehr viel darüber reden, wie wird es im Alter und so weiter. Und es ist ja definitiv so, wenn wir lange gearbeitet haben, dass wir auch einen Teil Rente auch aus der staatlichen Rente ausgezahlt bekommen werden. Aber die Frage ist natürlich, wie viel können wir davon leben? Und das ist, denke ich, auch gar keine irrelevante Frage. Nicht nur können wir davon leben, sondern können wir ansatzweise den Lebensstandard halten, den wir bis zu dem Zeitpunkt gewohnt sind. Weil du willst ja auch nicht sagen, wenn du jetzt, weiß ich nicht, also ich wollte gerade sagen 77, weil wer weiß, wann wir in Rente gehen.
Oh,
aber wir sind jetzt mal, sagen wir mal, wir sind 70 so und wir sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir jetzt irgendwie uns was, wo wir ein nettes Leben und was gönnen und vielleicht mal einen Urlaub. Und dann geht es aber gar nicht, weil wir gar nicht überlegt haben, wie viel wir von dem Einkommen, was wir haben, sinnvoll anlegen können, damit wir den Lebensstandard zumindest anteilig halten können.
Ja.
So. Also damit wir wissen, okay, wir können trotzdem weiterhin sagen, wir fahren in Urlaub. Und ich habe das tatsächlich auch mit meiner Mama drüber geredet, weil sie zum Beispiel gesagt hat, naja, ich möchte trotzdem, auch wenn ich in Rente bin, einmal eine Woche irgendwie da nach Sylt fahren und dies und das. Und das möchte ich alles. Und dafür muss ich jetzt Entscheidungen nochmal treffen und Sachen umorganisieren, damit mir das möglich ist, damit ich nicht plötzlich mein Leben, was ich mir aufgebaut habe, ja über viele Jahrzehnte, nicht mehr halten kann.
Total. Das ist echt ein wichtiger Faktor. Und ich glaube, sobald man, sag ich mal, über diese Grundsicherung hinaus ist, du kannst dir regelmäßig Essen kaufen, du kannst wohnen, also wenn diese Grundbedürfnisse erfüllt sind und du trotzdem noch ein bisschen übrig hast, dann kann man schon mal vielleicht drüber nachdenken, so in die prozentuale Sparrate zu gehen. Dass man sagt, vielleicht irgendwie 10%.
Ja.
Das heißt, ich finde es immer gut, wenn man in Prozenten arbeitet, weil es nicht absolute Zahlen sind.
Ja.
Weil häufig wird so mit irgendwelchen, mit pauschalen Zahlen um sich geworfen. Jeder Mensch muss irgendwie 200 Euro oder muss 500 Euro sparen. Für die eine Person sind 500 Euro als Beispiel was ganz anderes als für die nächste.
Ja.
Und deswegen macht es auch Sinn, orientier dich doch prozentual an dem, was du hast. Wir haben alle unterschiedlich viel Geld wahrscheinlich, aber wenn jeder prozentual, meinetwegen 10% sagt, zur Seite legen, 20%, was auch immer, dann ist das auch so eine universelle Regel, die man weiter beibehalten kann. Das heißt, im Studium, wenn du überhaupt was übrig hast, fang schon mal an. Und wenn du deinen Job hast, machst du damit weiter, aber macht nicht, also ne, viele machen auch den Fehler, ich habe immer schon mal 50 Euro zurückgelegt, aber wenn du mit 40 sagst, ich lege nochmal 50 Euro zur Seite, dann kommt man eben nicht auf dieses Ziel, was du gesagt hast, mit dem Lebensstandard halten.
Nee, von auf daher, jeden Fall.
Auch gerade, wenn es in Richtung Gehaltserhöhung geht und sich hochleveln, dass man nicht in die unnötigen Ausgaben geht. Also, dass man, ich hatte das zum Beispiel gemerkt, dass so in den letzten Jahren es bei mir, gut gelaufen ist, so endlich raus im Studium, Job und so den Karriereweg gehen, dass ich dann einfach irgendwann angefangen habe, mir einfach immer mehr zu gönnen und irgendwann wirklich so aufgewacht bin und dachte mir so, brauche ich das jetzt eigentlich? Warum mache ich das jetzt eigentlich? Weil andere Leute sagen, dass ich das brauche oder machen sollte oder weil ich das irgendwo sehe. Aber da habe ich mir wirklich reflektiert, was bringt mir denn jetzt eigentlich was und was mache ich irgendwie nur, weil ich es mache? Also wirklich immer gucken, was von dem, was du an Ausgaben hast, macht dir wirklich Spaß, bringt dir einen Mehrwert.
Ja.
und was kann man auch irgendwie sein lassen, weil das, was man sein lassen kann, bringt Einsparungen und damit kannst du lieber Dinge in der Zukunft, weil du weißt ja vielleicht auch heute noch gar nicht alles, was du mal noch machen, sehen willst. Ich weiß auch nicht, wo ich überall noch hinreisen will, aber es ist doch geiler, wenn ich mir jetzt ein Budget schaffe und sagen kann in 10 Jahren, oh, diese krasse Reise kostet 10.000 Euro, aber ich kann sie mir ja leisten, weil ich habe ja einfach Geld zur Seite gelegt, anstatt es einfach für irgendwas ausgegeben habe, nur weil ich es in dem Moment dachte, ich habe das Geld ja übrig.
Ja.
Oder? Das ist doch einfach entspannter. Ja. Es ist entspannter, so in die Zukunft zu gehen, wenn man einfach schon was hat. Lieber haben als brauchen, sagt man auch immer.
Ja, das ist auch so.
Und nicht, damit nicht Konsum gemeint.
Naja, und vor allen Dingen auch, also was ich auch interessant finde, das habe ich auch im Umfeld mal erlebt, dass sie ein gesamtes Budget sich angeguckt haben und eine relativ teure Immobilie gemietet haben, weil sie wissen, sie können sich das ja leisten, aber halt auch nicht bedacht haben, dass es vielleicht auch, weil es sehr, sehr knapp auf Kante geplant war, Zeiten geben kann, wo sich das Einkommen verändert und ein bisschen runterskaliert, wie zum Beispiel Elternzeit. Und jetzt in der Position sind, dass es halt gar keine Flexibilität gibt, weil diese Immobilie, in der sie leben, so wahnsinnig teuer ist und deswegen gar keine Budgetanpassung möglich sind. So, und das sehe ich halt auch immer wieder, wenn Leute jetzt mehr Geld verdienen, dass sie auch direkt sagen, ja, kann ich mir so und so viel mehr leisten. Ja, begrenzt.
Ja.
Ja, begrenzt. Aber trotzdem gibt es ja nicht ohne Grund solche Vorgaben wie Miete sollte eine gewisse Prozentzahl deines Einkommens nicht überschreiten.
Ja.
Ich glaube, es ist ein Drittel, ne?
Ja, so 33%. Ja, genau.
Ja, 33%. So, und das ist natürlich manchmal, je nachdem, in welcher Stadt man wohnt, auch schon sehr, sehr knapp kalkuliert.
Ja, klar.
Aber dann ist halt vielleicht auch die Frage, das muss ich dann leider mal so sagen, und da bin ich die ungemütliche Person, wenn das so ist, dass du in einer Stadt lebst, in der das nicht machbar ist mit deinem Einkommen, zumindest wenn wir jetzt mal, naja, ich will das jetzt auch nicht so judgy sagen, weil es gibt natürlich auch Jobs, die sind einfach schlecht bezahlt, egal wo sie sind. So, aber gerade wenn du weißt, okay, es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, wie du verhandelt hast, würde ich entweder nachverhandeln oder gucken, kann ich nicht vielleicht doch was ändern an der Wohnsituation. Also ich habe ja zum Beispiel eine Freundin, die wohnt in einer sehr, sehr teuren Stadt, die wohnt halt in der WG, weil sie sich eine Wohnung nicht leisten kann. Und natürlich ist das nervig, aber das ist halt das, was in ihrem Budget drin ist. So.
Ja. Auf jeden Fall. Das finde ich auch einen richtig guten Take. Ich glaube auch manchmal diese Relation zu behalten, das ist ganz, ganz wichtig. Also ich höre dann manchmal Frauen, die sagen, ja, ich weiß, ich hätte eigentlich ein bisschen sparen müssen, aber dann war ich halt im Outlet und dann habe ich halt diesen 200-Euro-Pulli gesehen, wo ich mir denke, ich habe keinen einzigen 200-Euro-Pulli. Weil in meinen, also da schrillt bei mir so diese Alarmglocke, 200 Euro überschreitet für mich auf jeden Fall die Preisgrenze, die man für das Item Pulli überhaupt haben darf. Geht es dir ähnlich? Also dass du sagst, du hast so eine Spanne für bestimmte Gegenstände.
Also ich habe meinem Mann mal zu Weihnachten einen Pullover geschenkt. Und zwar hat der, glaube ich, 130 Euro gekostet. Und ich kann auch erklären, warum der 130 Euro gekostet hat. Denn das war gar kein Markenprodukt, sondern das ist so ein richtig fester Wolltroja. Diese Dinger, diese Matrosenpullover. Das ist ein Produkt, was so hochwertig ist, das wird der, wenn er damit pfleglich umgeht, sein Leben lang benutzen können.
Ja.
Und das fand ich für das, was es war, stabiles Geld. Aber es ist nicht, es ist ein Branding drauf oder irgendwas. Sondern das Produkt ist das Geld tatsächlich wert.
Genau, das ist ja auch was anderes als eine Designer-Outlet.
Genau, aber ein Pulli, also der einfach nur ein Pulli ist im Designer-Outlet, wo dann, weiß ich nicht, ich will jetzt keine Marke nennen, aber irgendwas draufsteht. Ich weiß ja nicht. Für mich wäre das ein Problem. Also ich finde halt zum Beispiel, und vielleicht bin ich da auch komisch, aber ich habe mir mal Schuhe gekauft für 200 Euro. Das fand ich crazy teuer. Also da war ich so, okay, das sind teure Schuhe.
Ja.
Und die pflege ich sehr, weil es sind sehr teure Schuhe. Also ich finde so ein paar Doc Martens, das finde ich viel Geld. Und das gebe ich gerne aus, weil das ist ein guter Schuh. Aber das ist für mich nicht wenig Geld für ein paar Schuhe.
Nee, genau. Also,
ich finde...
Ja, man sollte seine Zahlungsbereitschaft kennen. Wenn man eine hohe Zahlungsbereitschaft hat, sollte man ein Warum parat haben, so wie du es gerade hattest. Entweder das ist sehr hohe Qualität oder es ist auf meiner Long-Term-Wishlist, dass ich, keine Ahnung, eine Frau hat mir auch gesagt, sie hätte gerne eine Cartier-Kette oder keine Ahnung, wie heißen diese ganzen Taschen? Ich kenne mich nie aus. Chanel.
Ja, ich hab zu Weihnachten einen sauteuren Knethaken bekommen.
Das ist wild. Gibt es jetzt auch schon Designer-Knethaken?
Nein, also beziehungsweise es ist nicht sauteuer, aber für das, was es ist, ist es sicherlich teuer. Es hat 50 Euro gekostet ungefähr. Das ist viel für einen Knethaken.
Was ist denn, also ein Haken, ist es ein
Mixer? Das ist das Ding, was du ranmachst und reindrehst. Nur das Teil.
Adapterteil.
Ja, so, und das ist viel Geld, das ist mir klar, aber das weiß ich. Aber ich wollte das sehr lange haben, ich habe es mir gewünscht und ich habe es geschenkt bekommen. Und das Ding macht Das ist halt, also bei der Maschine, die ich habe, sind die Produkte, die da halt standardmäßig mit dabei sind, sind halt aus so, wie heißen das? Emaille. Und die sind halt sehr viel verschleißanfälliger. Da blättert dann die Emaille ab, wenn du das halt irgendwie nicht perfekt behandelst. Und ich benutze das schon recht viel. Und dann packe ich das halt auch. Also am liebsten möchte ich es in der Spülmaschine waschen. Und dafür ist es aber auch nicht so gut geeignet. Bla, 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 bla. So, und jetzt habe ich das gleiche Ding für die gleiche Maschine, aber aus Edelstahl. Das heißt, es ist spülmaschinenfest. Und das wiegt dreimal so viel wie der andere Knethaken. Und das merkst du an der gesamten Teigqualität. Du merkst das, wenn du den Teig verarbeitest, ist super geil. Und das ist natürlich was, wo wahrscheinlich andere Leute sagen, Alter, wie kann man 50 Euro für einen Knethaken ausgeben?
Verstehe ich.
Aber da ist es auch wieder, die Qualität ist so viel besser und ich benutze es so inflationär, das hätte ich mir auch selber gekauft, wenn ich es nicht bekommen hätte.
Guck mal, gleiches Ding bei mir mit der Yogamatte. Ja. Ich mache jetzt schon, also ich habe mir echt die günstigste Yogamatte gekauft, während Corona, einfach um Sport zu machen.
Ja.
Lag danach auch eine Weile rum. Jetzt habe ich sie, glaube ich, ein Jahr durchgehend genutzt und habe jetzt gesagt, okay, jetzt hat sich das Ding bewährt, jetzt kaufe ich mir eine teure Yogamatte. Habe eine richtig eingehende Recherche gemacht, was brauche ich, welche Attribute soll das Ding haben, wie dick und so weiter. Und ich bin da so happy mit, dass ich so eine überteuerte Yogamatte habe. Aber ich finde sie nicht überteuert, weil das ist ja Qualität. Und ich weiß ja, das Ding benutze ich jeden Tag und werde das jetzt über Jahre jeden Tag benutzen, dann darf das ja auch irgendwie viermal so viel wie das Billigprodukt kosten.
Ja, das ist so.
Also da finde ich, ja, das starke Warum. Warum? Oder halt zu sagen, erstmal Preisspanne kennen und wenn die Preisspanne übertroffen wird, dann hat man ein Warum dafür. Und man macht es nicht beiläufig. Mhm. Man levelt sich nicht hoch, dass man irgendwann nur aufgrund dessen, dass eine höhere Zahl auf meinem Konto steht, ich jetzt sage, okay, jetzt kann ich auch Geld rausschmeißen. Das ist so, glaube ich, das Learning daraus, oder? Dass
wir sagen, auf jeden Fall.
Weiterhin Relationen behalten und nicht einfach nur kaufen, weil man es könnte. Ja, ich denke mal, das Thema haben wir mal wieder ausreichend besprochen, oder? Was sagst du? Hast du noch irgendwie einen Take dazu?
Nee.
Dann, bevor wir den Podcast heute beenden, würde ich gerne nochmal unsere Rubrik Spill the Cash reinbringen.
Spill the Cash.
Denn ich würde super gerne von dir wissen, was deine beste und deine vielleicht auch unnötigste Ausgabe aus der letzten Woche war. Magst du das einmal teilen?
Also die beste Ausgabe habe ich ja vielleicht schon angeteasert. Ich habe mir eine neue Winterjacke gekauft. Mhm. I'm a big fan.
Ja.
Das war eine sinnvolle Ausgabe in meinem Leben. Ganz, ganz wunderbare Jacke. Ich liebe die. Ich finde, die sieht toll aus und die hält mich sehr warm. Und die unnötigste Ausgabe ist, dass ich vergessen habe, ein Probo-Abo zu kündigen.
Oh.
Und das habe ich heute Morgen auf meinem PayPal-Account gesehen und dachte so, das ist ja wahnsinnig dumm, aber jetzt habe ich natürlich einen Reminder, aber das war, also es ist nicht so, dass ich damit jetzt nichts anfangen kann, aber es ist schon unnötig. Mhm. Nervt mich ein bisschen. Und wie war es bei dir?
Also, die beste Ausgabe ist, ich würde sagen, es sind vielleicht sogar zwei Sachen, aber es geht in die gleiche Richtung. Und zwar habe ich mit meinem Partner ein Brettspiel gekauft, was man zu zweit spielen kann.
Geil.
Das finde ich super cool. Und ich habe mir ein Buch gekauft. Denn ich möchte
das, was du mir gezeigt hast?
Ja. Das werden wir nicht öffentlich erwähnen.
Nein.
Genau, und zwar finde ich, das sind gute Ausgaben, weil es Aktivitäten sind außerhalb von Social Media und von TV und Podcasts und so weiter, so toll das auch ist. Ich muss da wirklich drauf achten und ich habe auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Rauhnächte-Ritual mit den Zettelchen.
Mhm.
Du schreibst so deine Jahresziele auf, 13 Stück und dann gibt es ja glaube ich 12 Rauhnächte, jeden Tag verbrennst du einen hast übrig.
Das hat bei mir nicht so regelmäßig geklappt.
Nee, bei mir auch nicht.
Ich habe am letzten Tag 5 Stück verbrannt oder so.
Bei mir sind es 9.
Dann geht's ja noch.
Ich habe ein kleines Feuer entfacht und hatte Angst, meinen Balkon abzufackeln.
Ja, same.
Mein Zettel, jetzt kann ich es ja auch, weil ich es ja jetzt...
Darf man das sagen?
Ja, den letzten Wunsch, den darf man sagen,
okay.
Weil das ja der ist, den du selber erfüllen musst. Das andere hast du ja ins Universum abgegeben, das wird für dich geregelt von da oben.
Ich weiß nicht mehr, was ich da aufgeschrieben habe.
Ich auch nicht mehr, aber ist doch schön.
Ich kann das nicht mehr überprüfen, ob das...
Nee, kannst nicht gut kontrollen hier, das Universum.
Naja.
Okay. Nee, aber mein Zettel, um den ich jetzt aktiv kümmern darf, ist... Da steht wirklich so drauf, meinen Cortisolspiegel in den Griff zu bekommen.
Oh, das ist eine sehr gute Sache.
Also ein bisschen an meiner inneren Ruhe, meinem Frieden zu arbeiten. Und da stand auch explizit, tu Dinge, die dir gut tun, wie mehr Bewegung und weniger Social-Media-Konsum zum Beispiel auch.
Mhm.
So, bewegen tue ich mich schon ein bisschen mehr wahrscheinlich. Aber ich kann ja abends, wenn der Tag vorbei ist, brauche ich auch meine Ruhe und meine Entspannung. Und das möchte ich mir mal nicht über Bildschirme holen. Und deswegen möchte ich jetzt mehr lesen und Aktivitäten mit Freunden oder mit meinem Partner machen. Und deswegen freue ich mich auch gerade, dass unsere Duo-Spiel-Reihe quasi wächst, dass wir auch mal abends sagen, lass auch mal ein Brettspiel rausholen oder ein Kartenspiel.
Geil.
Das ist cool. Oh, und das der Fehlkauf. Was mich gerade wirklich aufregt ist, ich hatte ja letztes Jahr immer meine Fitness, mein Fitness-Tracker. Und seit ich ein neues Handy habe, ich kriege das nicht mehr gekoppelt. Und ich habe alles versucht. Ich habe dieses teure Jahresabo abgeschlossen und ich kann dieses Gerät nicht nutzen, weil ich es nicht mehr gekoppelt bekomme. Und das ist ja ein Anbieter aus den USA und es funktioniert irgendwie gar nicht mit diesem Kundensupport. Ich kriege da keine Rückmeldung. Das heißt, ich kann meinen Fitness-Tracker, den ich wirklich teuer gekauft habe, gerade nicht benutzen. Deswegen fühlt es sich gerade an wie rausgeschmissenes Geld und ich hoffe, ich kriege das Problem noch gelöst.
Ja, das verstehe ich.
Ja, gut. Das war unsere Folge. Hast du noch abschließende Worte?
Also wenn du jetzt denkst, Mensch, das hat mich jetzt abgeholt und ich fühle mich da tatsächlich auch irgendwie vielleicht ein bisschen ertappt, weil ich auch die letzte Gehaltserhöhung gar nicht in sinnvolle Sparraten eingeteilt habe, sondern erstmal Geld ausgegeben habe, dann kannst du sehr, sehr gerne eine von unseren Beratungen in Anspruch nehmen. Alle Infos dazu findest du unten in der Caption.